Liebe Gäste, liebe Geschwister, herzlich willkommen heute Morgen hier. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist auch der erste Sabbat in diesem Jahr 2008, an dem ich hier bin. Deshalb wünsche ich euch, ich hoffe, man darf das noch am 19. auch ein gutes neues Jahr wünschen. Und wir wollen schauen, was Gott alles auch für uns bereithält in diesem neuen Jahr. Bevor wir heute in das Thema unserer Predigt einsteigen, würde ich gerne ein paar Bilder auch zeigen. Es sind ein paar Bilder, die uns etwas deutlich machen. Ja, es geht um ein Mühlrad. Und ihr kennt alle eine Mühle. Dort sind die Schaufeln dieses Mühlrades vom Wasser angetrieben und die Mühle mahlt zum Beispiel Getreide. Heutzutage wird dann immer mehr im Laufe der Zeit umgestellt auf Stromerzeugung und ein ganzes Dorf kann vielleicht damit versorgt werden. In dieser Geschichte, die ich euch erzählen möchte, da geraten die Speichen dieses Mühlrades eines Tages aneinander. Und sie wollen nicht mehr Mühlräder sein. Sie haben Streit. Sie wollen was anderes sein. Und jemand sagt, eine Windmühle, das wär's doch. Das wäre doch viel toller, viel großartiger. Oder Speichen solch eines Rades, das vielleicht eine Eisenbahn trägt, daran beteiligt zu sein, das wäre großartig. Oder solch eines schnellen Flitzers, chromglänzend, dort Speiche oder Narbe zu sein, das wäre doch viel interessanter, als immer nur vom Wasser angetrieben zu werden. Die Teile dieses Mühlrades diskutieren weiter. Einer hat den Wunsch, ein Motorrad zu sein, ein antikes. Oder in einem Riesenrad von allen gesehen zu werden. Und so sprechen sie miteinander und diskutieren, was passiert. Dieses Mühlrad bricht auseinander, weil sie finden nicht mehr zusammen. Sie finden kein Miteinander mehr. Es tut doch einen lauten Schlag und dann liegen alle Teile da. Die Speichen, die Achse, die Narbe, alles. Und es kann kein Strom mehr produziert werden, der Licht für das Dorf in der Nachbarschaft bisher geliefert wurde. Ja, ein Bild von einem Mühlrad. Was hat dieses Mühlrad mit uns heute zu tun, mit unserer Predigt? Ich möchte diese Geschichte als einen Einstieg nehmen. Und das Thema der Predigt heute lautet Gemeinde und Dienst. Und ich möchte mit euch zusammen mir Gedanken machen, was uns als Gemeinde heute auch auszeichnet. Dieses Bild gibt natürlich schon eine Idee mit. Und wenn wir heute darüber nachdenken, vielleicht auch gerade am Anfang eines Jahres, was zeichnet uns als Adventgemeinde Nymphenburg eigentlich aus? Was zeichnet uns als Gemeinde Gottes aus? Dann ist ein wichtiges Kennzeichen natürlich, ob dort nur noch Scherben am Boden liegen und nichts funktioniert mehr oder ob etwas gesund ist, lebendig ist. Ist vielleicht ähnlich auch wie mit einem Kreisel, den man so andreht und fasziniert zuschauen kann und sieht, wie er sich dreht. Mal sehr schnell, dann auch wieder langsamer und vielleicht dann auch wieder schnell und man ist ganz fasziniert. Manchmal fragt man sich, gut, dreht sich da alles nur um sich selbst? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, was dort passiert? Und ich möchte mit euch darüber nachdenken. Wenn wir über uns als Gemeinde denken, ist es wichtig, dass sich alles ganz schnell dreht, dass es groß ist, dass es schön und mit viel Glanz und Glimmer geschieht. Und da fällt mir als erstes ein, dass Gemeinde nicht aus sich selbst entsteht. Sie ist nicht aus eigenem Willen oder aus menschlicher Kraftanstrengung gebildet worden und sie lebt auch nicht daran, sondern Ursprung und Wachstum verdanken wir als Gemeinde unserem Herrn Jesus Christus. Heute Morgen haben wir von den Anfängen geredet und wir haben gesehen, dass er Leute gerufen hat und ihnen Aufgaben gegeben hat und gesagt hat, tragt das weiter, so wie ich es, diesen Auftrag von meinem Vater bekommen habe, so tragt es auch zu den anderen Menschen hinaus. und in den Bildern, die uns auch von der Gemeinde vor Augen gestellt werden, dann kennen wir vielleicht das Bild des Leibes, des Körpers, den Apostel Paulus beschreibt das in, zum Beispiel in Epheser 1. Und dort macht er auch noch deutlich, Kopf dieses Körpers ist Jesus Christus. Und wenn wir das Neue Testament und das Leben der Gemeinde studieren, erkennen wir auch, dass all das, was geschieht, durch die Kraft des Heiligen Geistes geschieht. Jesus hat seinen Stellvertreter der Gemeinde zugesagt und durch den Heiligen Geist hat er auch der Gemeinde Dynamik gegeben. Und dabei fallen mir drei Kennzeichen auf und mit denen, über die möchte ich mich mit euch heute unterhalten, die Gemeinde doch auch im Wesentlichen mit kennzeichnen. Und auch hier gilt, all diese drei gehören wie auch das Bild des Mühlrades zusammen. Eines alleine kann dort auch nicht existieren. Und wahrscheinlich sind es auch noch mehr als diese drei. Aber diese drei Kennzeichen, die werden uns in Apostelgeschichte beschrieben. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lade ich euch auch ein, sie aufzuschlagen. Die Verse 42 bis 47. Verse, mit denen wir uns auch schon mal beschäftigt haben. Aber sie faszinieren mich immer wieder. Johannes 2, Vers 42 bis 47. Dort heißt es, und diese ganze Begebenheit spielt ja nach der Pfingstpredigt des Apostel Petrus und all dem, dass so viele Menschen sich dort taufen lassen. Und es heißt in Vers 41, etwa 3000 Leute haben an diesem Tag ihre Entscheidung für Jesus in der Taufe getroffen. Und es geht weiter in Vers 42 mit den Aussagen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier wird die allererste Gemeinde beschrieben, wie sie gelebt hat. Und es fallen einige wichtige Merkzeichen oder Kennzeichen dabei auch auf. Und ich möchte gerade mal die Pinnwand hier vorholen oder die Flipchart, weil ich einfach drei wesentliche Kennzeichen, um die es mir heute geht, hier einfach auch nochmal uns aufschreiben möchte, dass wir sie auch vor Augen haben. Zunächst einmal geht es um einen Begriff, der in der griechischen Sprache auch Koinonia heißt. Es geht um Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft untereinander. Wenn wir hier uns die Verse anschauen, die wir gelesen haben, dann fallen natürlich einige Punkte auch auf. Vers 42, dort heißt es, sie waren beständig in der Gemeinschaft. Vers 46 beispielsweise, sie waren einmütig beieinander. Täglich. Die erste Gemeinde, sie hat also Gemeinschaft gepflegt, in einer Form, die uns heute völlig unbekannt ist. Wir könnten es uns auch gar nicht vorstellen, wahrscheinlich, jeden Tag hierher zu kommen, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Aber es war auch ganz wichtig, dass diese Gemeinschaft am Anfang zusammenkam. Sie waren natürlich alle auch vor Ort. Aber wichtig ist auch, wenn wir uns das genau anschauen, dass die erste Gemeinde diese Gemeinschaft ja nicht nur in einem Gemeindegebäude pflegte oder im Tempel sich jeden Tag traf, sondern wo fand das statt? Treffpunkt waren die Privathäuser. Es gab ja sogar auch Hausgemeinden. Und wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann ist der Brief des Philemon ja das deutlichste Beispiel. Eine ganz kleine Hausgemeinde dort und der Sklave Onesimus ist ja davongelaufen, weil der Philemon ihn nicht so gut behandelt hat. Und er trifft den Apostel Paulus dann und Paulus schickt ihn wieder zurück mit einem Brief an den Philemon. indem er ihm dann also auch wieder Korrektur anbietet, damit die Gemeinde dort, diese Hausgemeinde, auch wieder auch besser funktioniert. Das war eine Zeit, da gab es schon richtige Ortsgemeinden, wie wir das kannten, aber auch immer noch Hausgemeinden. Und als Gemeinde oder wenn Gemeinde sich traf, dann haben sie sich nicht nur getroffen, um einen Gottesdienst zu feiern, um vielleicht das Wort zu verkündigen, dass jemand eine Predigt hält und jemand dann zuständig war, um die Orgel zu spielen und vielleicht also auch Gebete zu sprechen. Nein, Gemeindetreffpunkt war gerade auch Lebensraum. Denn der Urgemeinde war klar, dass auch in einem Gottesdienst nicht all das geschehen konnte, was Gemeinde auch auszeichnet. Daher versammelten sie sich auch in den Häusern oder wie wir es heute sagen würden, in Kleingruppen, also in verschiedenen Gruppen und Aktionsgruppen, die sich dann auch immer wieder trafen. Vielleicht in der Gemeinde, vielleicht aber auch zu Hause. Und damit bildete Gemeinde aber auch einen ganz wichtigen Gegenpol zu allen anderen Gruppen der damaligen Zeit, so denke ich. Ob sie religiös geprägt waren oder auch populärphilosophisch. Und damit war Gemeinde aber auch im damaligen Umfeld konkurrenzfähig. Und wenn wir uns das anschauen, ganz zum Schluss, in Vers 47 heißt es ja auch noch, dann fällt noch eines auf. Diese erste Gemeinde, die lebte sogar so eng zusammen, dass sie all das, was sie hatten, zusammenwarfen. Alle Euro in einen Topf, sie lebten dort in Gütergemeinschaft. Und das förderte den Zusammenhalt. Man war ja regelrecht auch aufeinander angewiesen. Und so war das eine ganz besondere Gemeinschaft. Wenn wir uns das natürlich auch vorstellen vom Zeitzusammenhang, vom Kontext hier, dann ist es ja gerade einmal 7 Wochen her, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er ist dann gen Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung und noch ist Gemeinde in einem Zustand, wo sie sich erst noch finden muss, wo sie all das, was geschehen ist, erst einmal einsortieren muss. Denn das war ja etwas Umwerfendes, Golgatha, ihre Enttäuschung. Und nachher die neue Botschaft der Erlösung, Jesus lebt, er hat den Tod besiegt. Und hier war es ganz besonders wichtig, dass man auch zusammenkam, um damit miteinander zu sprechen, miteinander seine Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und dann in seinem Alltag als auch wieder leben zu können. Und so lebt Gemeinde hier in dieser engen Gemeinschaft. Und ich glaube, auch heute lebt Gemeinde immer noch auch in ihren Versammlungen. Ob das hier ist, an einem Sabbatmorgen im Gottesdienst, oder ob das aber auch zu Hause ist, in Treffen oder in anderen Gruppen, die zusammenkommen. Ob das die Pfadfinder sind, ob das die Senioren am Montag sind, ob das Begegnungstreff ist am Mittwoch. Es spielt keine Rolle. All diese kleinen Gruppen und Zellen sind sehr wichtig. Denn hier wird der Glaube an Jesus auch erlebbar. Und hier wird auch die Begegnung mit dem anderen möglich, die in einer großen Gruppe, wenn 100 oder 150 Leute zusammenkommen, eben in der Form ja gar nicht funktionieren kann. Denn wer kann schon 150 Leute auf einmal alle begrüßen und mit jedem ein kurzes Gespräch haben? Es ist einfach nicht möglich. Aber dort, wo 2 oder 3 zusammen sind, da ist Gott mitten unter ihnen und da ist diese Begegnung auch viel eher möglich. Und dennoch wissen wir, sind auch immer wieder große Ereignisse auch etwas Wichtiges. Als wir im letzten Jahr in Karlsruhe waren zur Verbandskonferenz, hat man das auch deutlich gespürt. Es war ganz wichtig, einfach Leute zu treffen. Und die Flure waren immer voll von Menschen, die miteinander im Gespräch waren, weil sie sich gefreut haben, jemanden mal nach ein paar Jahren wiederzusehen. Begegnung ist wichtig, im Kleinen, aber auch im Großen. Und so ist das, wenn ich ein Beispiel von den Pfadfindern nehmen kann oder darf, eben halt auch ganz wichtig, dass wir uns als Gruppe regelmäßig treffen, aber auch, dass es im Jahr so Höhepunkte gibt, wie jetzt an Ostern, wenn das Snow stattfinden wird, übrigens nicht so weit weg von hier in Rhein-Watzhofen, oder Pfingsten, die Stewa, die Sternwanderung, wo alle möglichen Gruppen zusammenkommen und man Gottesdienst und Gemeinschaft ganz anders erleben kann. Das gibt eine unheimliche Dynamik und ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Und bei Jesus war es ja nicht viel anders. Den einen begegnet er am Zoll, die anderen vielleicht beim Netzeflicken, den anderen wieder, wenn er 5000 Menschen in einer oder 5000 Männer plus Anhang in einer Versammlung auch speist. Gemeinschaft ist also ein starkes und markantes Kennzeichen der ersten Gemeinde. Denn hier geht es um Beziehungen untereinander in der Gemeinde. Und jetzt mache ich das nochmal neu. Das zweite, Gemeinschaft mit Gottes Wort. Es geht um das Kerygma, um die Botschaft. Wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass die Haupttätigkeit der Apostel darin bestand, Gemeinden zu gründen und die frohe Botschaft der Versöhnung zu verkündigen. Die Apostel waren immer wieder unterwegs. Sie verkündigten und sie vermittelten den Leuten auch das Versöhnungsgeschehen. Sie machten ihnen deutlich, was es eigentlich bedeutet, was dieser Jesus Christus dort erlebt hat, was er für sie getan hat. Vorher wird ja die Predigt des Petrus beschrieben, die er dort hält in Jerusalem am Tempel. Und die Leute, sie wissen, jawohl, das, was er sagt, das hat auch Hand und Fuß. Denn tatsächlich, wir wissen ja, wo das Grab Jesu ist oder beziehungsweise war. Und wir wissen auch, dass es leer war. Und so fiel seine Botschaft auch auf fruchtbaren Boden. Und bei Paulus war es nicht anders, wenn er umherzog später. Wenn er in eine Stadt hineinkam, dann ging er zunächst auch einmal dort in die Synagoge. Und wenn er die Gelegenheit auch dazu hatte, dann hat er sie auch genutzt und hat dort auch aus dem Wort Gottes gepredigt. Später dann aber auch in den Häusern, zum Beispiel Apostelgeschichte 18, Vers 7. Aber von Paulus wissen wir ja auch, dass er nicht an einem Ort blieb, jedenfalls meistens nicht, sondern immer auch weiterzog. Und deshalb hatte er auch Helfer, Unterstützer, wie zum Beispiel den Timotheus oder Titus, denen er dann auch Briefe geschrieben hat und gesagt hat, hier in der Gemeinde, da war ich ja auch einmal gewesen, das sind Ratschläge für euch, um mit der Gemeinde auch gut klarzukommen. Und ein Mittel zur Verkündigung war eben auch der Gottesdienst. Und wenn Gemeinde zusammenkam und Gottesdienst feierte, dann war das auch etwas Besonderes. Und es bildete teilweise auch einen starken Kontrast zu ihrem sonst eher ärmlichen Leben. Wir kennen das aus manchen Briefen, die Paulus geschrieben hat, dass dort ja beispielsweise ja auch Sklaven, Gemeindeglieder waren. Es gab auch Herren. Und ihr könnt euch vorstellen, da gab es schon auch gewisse Spannungen. Aber im Gottesdienst sollte das keine Rolle spielen. Und jeder durfte dort ein vollwertiges Mitglied sein. Und sie kamen zusammen, sie haben nicht nur eine Stunde Bibelschule gehabt, eine Stunde Predigt, sondern sie hatten sicherlich damals schon eine dritte und eine vierte und eine fünfte Stunde, wo sie zusammenblieben, gegessen haben und Gemeinschaft gepflegt haben. Und Gemeinschaft nicht nur in dem Sinne, dass man mal wieder über alles Mögliche plaudert, sondern wirklich auch Gottes Wort in den Mittelpunkt gestellt hat. Und so wurde der Gottesdienst halt immer auch im Blick auf den kommenden Herrn gehalten, gefeiert. Unser Herr kommt, Maranatha. Diese Grundstimmung, die war für sie wichtig, denn sie verdeutlicht ja auch, dass es eine frohe Botschaft war, die sie auch verkündigt haben. Und dass das nicht ohne jede Ordnung geschehen sollte, macht ja auch der Brief der Korinther deutlich. Wenn der Apostel Paulus in 1. Korinther 11 bis 14 der Gemeinde dort zeigt, dass es eben halt auch wichtig ist, dass es sich Strukturen gibt und bestimmte Dinge eben auch ordnet, aber die Liebe doch bitteschön auch in den Mittelpunkt stellt. Deshalb gibt es dort auch schon erste Hinweise, was alles auch in einem Gottesdienst auch Platz hat. Dort heißt es in 1. Korinther 14, Vers 26 zum Beispiel, dass jeder etwas zur Erbauung der Gemeinde auch beitragen kann, der Gemeinde dienen kann, dass es keine Unordnung sein soll, Vers 33. Und der Apostel Paulus verbindet hier verschiedene Elemente, die wir in anderen Zusammenhängen kennen, zum Beispiel aus dem Herrenmahl oder von den Gebeten, von Gesang. Im Epheser 5 haben wir dort ein Wort von ihm, mit all dem, was die Menschen erlebt haben. Dort spielt also auch Spontanität sicherlich eine größere Rolle, als das bei uns heute der Fall ist. Wir wollen alles vorbereiten und dann präsentieren wir den Gottesdienst auch schön durchorganisiert von Anfang bis Ende. Aber es war wichtig, dass man diese Momente der Begegnung auch hatte. Und dabei ist auch wichtig, dass jeder eine Botschaft verkündigt. Nicht nur derjenige, der vielleicht hier vorne steht. Nicht nur ich verkündige eine Botschaft an euch, sondern ihr verkündigt mir genauso etwas. Wenn ihr jetzt alle schlafen würdet, wüsste ich auch, dass ich irgendwas Falsches gesagt habe. Und genauso ist es auch mit der Begegnung mit dem anderen. Wir deuten das, wenn wir ihn sehen und sagen, oh, ist das ein freundliches Gesicht, ist das so nicht einordnenbar oder ist das vielleicht mir böse gesinnt? Manchmal liegen wir auch daneben, weil wir denken, der andere wäre uns böse gesinnt. In Wirklichkeit hat er vielleicht nur Bauchschmerzen und guckt deshalb ein bisschen grimmig. Aber wir deuten es dennoch und beziehen es auf uns selbst. Deshalb ist es wichtig, dass wir das wissen. Jeder von uns verkündigt eine Botschaft, selbst wenn er nicht spricht. Und deshalb ist Verkündigung auch nicht nur eine Aufgabe für ein paar wenige Spezialisten. Nein, Verkündigung ist etwas, zu dem wir alle mit beitragen können. Und wenn jemand hier in eine Gemeinde kommt, vielleicht auch neu kommt, ich weiß nicht, ob auch heute jemand neu hier in der Gemeinde ist, dann bekommt er einen Eindruck. Und der muss nicht unbedingt nur an der Predigt festgemacht sein, sondern auch, wie andere Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe, mir begegnen. Und euch geht es genauso, wenn ihr in eine andere Gemeinde zum ersten Mal hineingeht. Man hat einen Eindruck, auch wenn noch niemand nur ein Wort gesagt hat. Also Verkündigung ist etwas, das immer geschieht. Und dabei geht es natürlich um das Verhältnis zu Gott, aber auch um unser Verhältnis untereinander. Und damit sind wir noch bei einem dritten Kennzeichen, das eben auch hier angesprochen wird, Gemeinschaft im Dienst. Also drei Dinge. Zum ersten einmal Gemeinschaft untereinander, so wie wir miteinander auch umgehen und wie wir Gemeinschaft auch pflegen. Das zweite, Gemeinschaft mit Gottes Wort. Und das dritte auch, Gemeinschaft im Dienst. Denn Gemeinde ist ja nicht nur Versammlung der Gläubigen und ja eine Stärkung für den Einzelnen, sondern immer auch Dienst am Menschen, am Nächsten. Und das beginnt hier, bei uns. Und dabei sollte auch niemand seine Funktion missbrauchen, um Herr über andere zu sein. Sondern, und Petrus schreibt das in 1. Petrus Kapitel 5 ganz deutlich, jeder sollte bereit sein, der Gemeinde zu dienen. Daher ist es auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn wir immer von Ämtern sprechen, weil dann denkt man manchmal so ans Landratsamt oder irgend so etwas, wo da jeder so seinen Posten hat und es wird eben nach unten durchdekliniert. Wenn wir von Diensten sprechen, würden wir uns vielleicht manchmal auch leichter tun, denn da geht es schon gar nicht so sehr um ein Oben und Unten. Und die Gemeinde in Jerusalem, sie begann sich ja schon sehr früh, diese Aufgabe auch anzunehmen. Sie haben sich um die Benachteiligten gekümmert. Wir sprachen schon davon, dass sie ja am Anfang eine Gütergemeinschaft hatten. Damit sollte eben jeder auch gestärkt werden. Nur ihr könnt euch vorstellen, wenn an einem Tag 3000 Leute neu in eine Gemeinde kommen und jeden Tag neue, dass das organisatorisch irgendwo auch an Grenzen stößt. Also wenn wir das hätten, stellt euch vor, am nächsten Sabbat kämen 3000 Leute mehr hier mit hinein und wir müssten das jetzt alles organisieren und wissen, wer ist jetzt neu, wer hat zu Hause vielleicht gar nichts zu essen, wem müssen wir was zu essen geben? Das gibt Schwierigkeiten. Warum sollte es der Urgemeinde anders ergehen? Sie hatten das gleiche Problem. Und so wird dann in Apostelgeschichte 6 berichtet, dass es Unmut gab in der Gemeinde. Denn man hat Leute übersehen. Man hat Witwen und Waisen und Arme nicht wahrgenommen, die in ihrem Kreise waren. Man hat sich nicht um sie gekümmert. Und so hat die Gemeinde gesagt, wir müssen das anders organisieren. Es geht gar nicht, dass Petrus und Johannes und wie sie alle heißen, sich darum kümmern. Dann können sie ja gar nicht mehr das Evangelium verkündigen. Und sie haben gesagt, wir müssen Gemeinde neu strukturieren, neu organisieren. Wir müssen Leute suchen, die sich um diese Thematik eben auch kümmern. Und so hat man Diakone gesucht und aufgestellt in der Gemeinde und gewählt, die auch einen ganz speziellen sozialen Dienst ausführten. Damals vor allen Dingen ein Dienst für die Witwen und Waisen, die eben kein soziales Netz in ihrer Familie hatten und von dort her auch nicht genug zu essen hatten. Um sie hat man sich in besonderer Weise gekümmert. Und Paulus fordert die Gemeinde später sogar dazu auf, zu arbeiten in Epheser 4, Vers 28, um andere Bedürftige in der Gemeinde mit zu unterstützen. Und damit wird schon deutlich, für die Gemeinde ist es nicht in erster Linie wichtig, dass sie vielleicht viel Wissen hat oder viel Würde oder vielleicht auch Macht hat, sondern der Dienst als Jünger, das ist es, was Gemeinde auszeichnet. Wurzel und Ziel des Dienstes ist die Liebe, die im Glauben tätig ist. So hat es mal jemand formuliert. Ja, und so ist auch die Barmherzigkeit eine Gabe. Apostel Paulus spricht davon, dass es ja viele Gaben gibt, Charismata, Gnadengaben, also auch Gaben, die Gott in seiner Gnade uns schenkt. Und all diese Gaben sind eben auch auf den Dienst ausgerichtet. Sie haben dienenden Charakter, teilweise nach innen, also für die Gemeinde, aber teilweise auch nach außen, für die Menschen, die eben gar nicht zur Gemeinde dazugehören, die aber genauso ein Anrecht darauf haben, den Dienst der Gemeinde auch in Anspruch zu nehmen. Denn Dienst ist umfassend und Verkündigung des Evangeliums eben auch. Und ganzheitlich wird so der Mensch auch mit einbezogen. Und sehr früh hat die Gemeinde auch schon festgestellt, dass dieser Dienst auch nicht nur regional zu sehen ist, sondern auch übergreifend, räumlich übergreifend. Als die Gemeinde in Jerusalem in finanzieller Not war, hatte Apostel Paulus den anderen Gemeinden mitteilen lassen, bitte helft der Gemeinde in Jerusalem, sie könne nicht mehr alleine leben. Und so führte er eine Sammlung durch, damit die Christen in Jerusalem leben konnten. 1. Korinther 16 oder 2. Korinther 8 und 9, da könnt ihr das nachlesen. Also schon so ein erstes Modell des Finanzausgleiches, wenn man so möchte, dass der Apostel Paulus hier eingeführt hat. Aber es war ein ganz wichtiger Beitrag. Und ich glaube, es war auch ein ganz wichtiger Beitrag, der die Gemeinde, die ja aus Judenchristen und Heidenchristen bestand, auch zusammenhielt. Denn wir wissen ja, dass gerade auch das Verhältnis zwischen den Christen, die jüdischen Hintergrund hatten, und den Christen, die heidnischen Hintergrund hatten, nicht immer ganz einfach war. Aber hier war es so, dass Paulus eben halt auch die Heidenchristen bittet, bitte tut etwas für eure Brüder und Schwestern in Jerusalem, die ja zum größten Teil sicherlich einen jüdischen Hintergrund hatten. Und somit hat er es auch geschafft, diese Gemeinde irgendwo auch zusammenzuhalten. Ja, Gemeinde ist also auch Gemeinschaft im Dienst. Und auch wenn wir heute in einer anderen Zeit leben, wo wir sagen, gut, da gibt es ja ein Sozialamt und alles Mögliche, das vielleicht hilft, damit so etwas wie eine Grundversorgung auch stattfindet, wissen wir aber auch, dass in unserer Zeit heute, in unserer Gesellschaft heute, die Not und die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und nicht umsonst steht auch draußen vor dem Eingang hier, wenn er rausgeht, auf der linken Seite so ein Korb, dem ihr auch eingeladen seid, Grundnahrungsmittel auch hineinzulegen für Menschen, die nicht so viel haben, die vielleicht manchmal auch nicht wissen, was sie am nächsten Tag essen sollen. Und die gibt es auch in unserem Kreis oder in unserem Umfeld. Und wir sind auch froh, wenn dieser Korb immer wieder auch mal gefüllt wird, damit man dort auch etwas weitergeben kann. Das sind ganz praktische Dinge, die wir auch tun wollen, damit dieser Dienst am Menschen eben nicht nur darin besteht, dass man anderen aus der Bibel was erzählt, sondern ihm auch in seinem täglichen Leben auch hilft. Das dritte Standbein der Gemeinde ist also Gemeinschaft im Dienst. Und wie ich schon sagte, da geht es nicht um Amt und Würde, sondern um Dienst. Und das ist es ja gerade, was Jesus auch hier einführt, wo er alles umdreht, indem er sagt, der Größte in meinem Reich wird der sein, der bereit ist zum Dienst, nicht der, der direkt neben mir sitzt. Ja, wenn also Gemeinde auf diesen drei Säulen hier aufbaut, Gemeinschaft mit Gottes Wort, also Verkündigung und Gemeinschaft im Dienst, dann, wenn wir dem zustimmen können, dann ist das auch etwas ganz Wichtiges, dass wir dann auch nach Strukturen suchen, um diesen Dienst effektiv und gut zu tun, damit Gemeinde eben auch wachsen kann. Und ich denke, es lassen sich auch ein paar Schlussfolgerungen daraus ableiten, die wie die Farbe eines Regenbogens unterschieden werden können, aber dennoch ineinander auch übergehen. Und da möchte ich uns direkt auch fragen, wie stellst du dir denn deine Gemeinde vor? Deine Gemeinde, München-Nymphenburg oder wenn du auch Gast bist, deine Gemeinde, aus der du sonst kommst, wie stellst du dir deine Gemeinde vor? Vielleicht in 2 Jahren, in 4 Jahren, in 8 oder in 10 Jahren? Soll sie noch genauso sein, wie sie jetzt ist? Oder wie soll sie sich verändern? Einige können ja schon auf ein paar Jahre Gemeindezugehörigkeit zurückschauen. Und wenn man so zurückschaut, stellt man fest, ja, da haben sich Dinge auch schon verändert. Es ist nicht nur das Liederbuch, das sich verändert hat, auch anderes, das sich so mit der Zeit verändert hat. Ganz klar, Leben ist ja auch Veränderung. Aber anderes, wissen wir aber auch, ist gleich geblieben. Vielleicht sogar vieles ist gleich geblieben. Aber wenn wir auch wachsen wollen und wenn wir daran denken, dass sich auch in den nächsten Jahren auch etwas verändern soll, dann ist es wichtig, dass es bei Wachstum nicht nur um Zahlen geht, sondern zunächst auch einmal hat es ja eine ganz persönliche Dimension. Bin ich denn bereit, auch etwas dafür einzubringen? Man kann ja immer davon sprechen, es wäre gut, wenn irgendwas geschieht, aber es kann ja auch nur dann etwas geschehen, wenn auch Menschen etwas tun. Und ich denke, Gemeinden, die wachsen, haben eben auch als erstes Mitarbeiter. Gemeinde verändert sich ja in dem Sinne, so wie ich es haben möchte, ja auch nur dann, wenn ich mich hier auch einbringe. Wenn ich andere alles machen lasse, ist es auch leicht zu sagen, na, das war nicht so gut, was er getan hat. Aber wenn ich selber dabei bin, dann kann ich es auch so gestalten, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht winkt der ein oder andere dann auch innerlich ab und sagt, ach, das bringt ja doch auch nichts. Da möchte ich fragen, hast du etwas gegeben? Oder vielleicht noch weiter fragen, etwas von dir preisgegeben, dich eingebracht oder nur fordernd zugehört? Nehmen wir das Beispiel im Bibelgespräch. Wenn wir dort darin sitzen im Bibelgespräch, dann ist ein Gesprächsleiter, der stellt Fragen, der versucht das Gespräch zu führen und am Ende geht man weg und sagt, ach, das hat mir nichts gegeben. Frage ist, hat man selber auch etwas dazu gegeben? Man kann oft auch nur dann etwas mitnehmen, wenn man selber bereit war, etwas zu geben. Wenn man nur erwartet, dass der andere mir etwas gibt, dann hat man einen schweren Stand. Aber wenn ich bereit bin, etwas selbst zu geben, und wenn es nur eine Frage ist, die ich vielleicht stelle und darauf versuche, eine Antwort auch zu bekommen, dann kann ich auch etwas gewinnen. Schwierig wird es, wenn wir alle nur noch kommen, um etwas zu bekommen. Ich merke das immer wieder, wenn man auch Krankenbesuche macht, zum Beispiel auch im Krankenhaus, wo man sich vielleicht auch manchmal fragt, ja, was sage ich ihm denn? Und man sagt, ich muss ihm jetzt irgendwas geben. Man geht manchmal wieder raus und merkt, Mensch, ich habe selbst etwas auch mitbekommen. Oder jemand, der leidet oder trauert, kennt das vielleicht auch. Man ist natürlich froh, wenn man etwas bekommt. Aber wenn man selbst etwas gibt, ist das viel leichter, etwas aufzunehmen, als wenn man nur mit einer Erwartungshaltung eben auch kommt. Denn Gottesdienst ist doch nicht nur ein Nehmen, oder? Oder anders gesagt, wer dient eigentlich wem im Gottesdienst? Dienen wir Gott oder dient Gott uns? Wahrscheinlich beides, aber denkt mal darüber nach. Und ihr merkt schon, es geht mir darum, dass wir Gemeinde als ein Miteinander sehen. Und nur wenn viele auch bereit sind, mitzuarbeiten, kann Gemeinde auch gelingen. Andernfalls degradiert sich Gemeinde so im Sinne eines Aufsichtsrates. Viele, die zuschauen, Funktionäre vielleicht noch, die irgendetwas verwalten, und ein paar wenige sind die ausführenden Organe, die anderen sind vielleicht alles Aktionäre, aber sie sind nicht in das operative Geschäft mit eingebunden. Wenn wir so Gemeinde verstehen wollen, müssen wir in diese Richtung gehen, aber ich hoffe, dass das uns erspart bleibt, denn das wäre der geistliche Bankrott der Gemeinde. Sicherlich sind heute ja auch viele in der Berufswelt stark eingebunden. Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Und gerade das sollte aber auch Ansporn sein, dass jeder sich ein wenig einbringt, damit nicht wenige viel tun müssen, sondern viele wenig und nicht Leute überladen werden. Ja, ein zweiter Gedanke, der mir hier in dem Bereich der Schlussfolgerung noch wichtig ist: Gemeinden, die auch sehen, dass sie auch wachsen können, kennen auch Gaben und Stärken und fördern sie und setzen sie auch ein. Ich habe vorhin schon kurz von den Charismata, von den Gnadengaben gesprochen. Bevor Gott Aufgaben verteilt, schenkt er auch Gaben. Davon bin ich auch fest davon überzeugt. Gott gibt uns allen Gaben und Fähigkeit. Und wenn ihr selbst so ein bisschen zurückschaut, der ein oder andere hat es auch schon aktiv mitgestaltet, wenn man zum Beispiel eine Wahl vorbereitet, dann sucht man manchmal nach Leuten, die verfügbar sind oder guten Willens sind. Manchmal hat man auch jemanden, der die Gabe hat, aber aus irgendeinem Grund kann er nicht. Und ja, man versucht immer irgendwie auch was zu finden, Menschen zu finden, die auch bereit sind, sich einzubringen. Manchmal sind wir hier auch sehr scheu. Und manch einer wagt dann auch etwas und sagt, ja, ich probiere es mal. Und ich denke, das ist schon etwas Wichtiges. Aber vorher sollte noch etwas stattfinden. Denn als erstes sollten wir, denke ich, unsere Bibel lesen und nachlesen, was dort auch über geistliche Gaben steht. Und wenn wir das getan haben, wenn wir uns damit mal innerlich auch beschäftigt haben, was sind das eigentlich, diese Gnadengaben? Und wir erkennen auch, dass Gott sie schenken möchte, dann sollten wir auch mal experimentieren mit bestimmten Dingen und sagen, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich in dem Bereich mich einbringe. Und man muss sagen, alles macht man ja irgendwann zum ersten Mal. Man muss damit experimentieren und schauen, ist das etwas? Und wenn ich etwas durchgeführt habe, dann muss ich auch fragen, wie ging es mir dabei? War das gut? Wie war das Feedback, und das ist der nächste Punkt, wie beurteilen andere meinen Einsatz? Wie sind die Ergebnisse? Was ist dabei herausgekommen? Und dann auch ein Punkt auch noch, dass auch die Gemeinde eine Bestätigung auch ausspricht. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch hier so mit unseren Gaben auch experimentieren. Ja, und ein weiterer Punkt, der uns hier auch Ansporn sein soll, ist das, was wir vorhin unter den kleinen Gruppen auch formuliert haben. Gemeinden, die wachsen wollen, die haben eben auch kleine Gruppen. Gruppen der Begegnung untereinander. Denn dort findet persönliche Begegnung statt. Und dort ist auch eine Dynamik möglich, die in dieser großen Gruppe, in der Gesamtgemeinde ja gar nicht auch möglich ist. Und solche kleinen Gruppen sind wichtig wie die Hefe auch für das Brot. Und sie helfen auch, dass so manche Anonymität gelindert werden kann. Vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass er sagt, auch in der Gemeinde, ich kenne eigentlich nicht so viele. Es sind zwar 175 Gemeindeglieder, aber ich kenne vielleicht nur 20 und die anderen 150 kenne ich gar nicht. Und wenn ich hierher komme, dann grüßt mich auch nicht jeder. Ist auch nicht möglich. Aber wenn du in einer kleinen Gruppe dabei bist, oder denken wir an das Gemeindewochenende, wo man auf ein ganzes Wochenende zusammen ist und sich auf einmal viel besser kennenlernen kann, dann geschieht etwas, das eben sonst normalerweise nicht geschieht. Dort werden Brücken zum anderen geschlagen. Und wenn ich das nächste Mal in den Gottesdienst komme, habe ich sofort 2, 3 Bezugspunkte und kann Menschen auch kennenlernen. Und ich lerne vielleicht auch kennen, dass dort jemand auch Nöte hat, die ich vorher nie gesehen habe, weil ich ihn eben nicht kannte. Und so können wir dann eben auch bedürfnisorientiert arbeiten und helfen. Und darüber hinaus können wir eben halt auch andere Menschen von dem Wort Gottes erzählen. Denn wir haben schon gesagt, Gemeinde ist kein geschlossenes System, wo sich alles nur um uns dreht, sondern unser Haus soll auch eine erweiterte Familie werden. Und es wäre sicherlich auch schön, wenn wir mehrere Leute auch aus der Umgebung auch uns als Gemeinde hier wahrnehmen würden und nicht nur manchmal den Gesang hören und sagen, was ist denn da drüben eigentlich los? Also auch hier bieten kleinere Kreise gerade auch eine gute Chance, weil es vielen Menschen ja auch ähnlich geht wie uns, dass man ganz alleine lebt, die ganze Woche beschäftigt ist, Beruf hat und dort kann man in einer Gruppe also auch wieder nach dem Lebenssinn fragen oder auch andere Bedürfnisse miteinander teilen. Ja, und deshalb sind all die Gruppen, die wir auch haben, auch wichtig. Ob das die Pfadfinder, die Jugend, die Senioren, Begegnungstreff, Gebetskreise, Frauenfrühstück, Bibelkreise, sind ja noch ein paar mehr, die wir alle auch haben. Deshalb haben sie auch alle ihre Wichtigkeit. Ja, und deshalb ist auch Diakonie, Gemeinschaft im Dienst, das Letzte, was wir gesagt haben, auch eine wichtige Aufgabe. Auch hier gilt für uns als Gemeinde, dass wir diese Aufgabe auch nicht nur auf ein paar wenige Schultern verteilen können. Manchmal ist man ja froh, dass man jemanden gefunden hat und sagt, ah, der ist jetzt dafür zuständig und der soll das jetzt machen. Der ist jetzt für die Mission zuständig, der macht's. Oder der ist für die Diakonie zuständig, der macht jetzt alles. Aber wenn wir ehrlich sind und mal kurz innehalten, wissen wir, das kann ja gar nicht funktionieren, dass 1, 2 Leute für eine Gemeinde von 150 Leuten alles macht. Es geht nicht. Auch wenn man das gerne möchte. Man weiß, der ist zuständig. Bei so vielen Kontakten, die da notwendig sind, kann kein einzelner Mensch das übernehmen. Erst recht nicht, auch in unserer heutigen Leistungsgesellschaft, wo ihr ja auch alle sehr stark eingebunden seid. Wer kann heute schon am Nachmittag noch die ganze Gemeinde besuchen? Es ist kaum mehr möglich. Daher denke ich, ist es auch an der Zeit, unser aller Aufgabe wieder zu entdecken. Ich fand es gut, eine kurze Frage, Geschichte, ich glaube Churchill hat es mal erzählt, der gefragt hat, wie lange dauert es denn, um in London alle Bürgersteige der gesamten Stadt zu kehren? Wie lange dauert es, in London alle Bürgersteige der Stadt zu kehren? Könntest du auch auf München übertragen. Wie lange dauert es, in München alle Bürgersteige der Stadt zu kehren? Was meint ihr? Jahre. Wenn jeder einen Besen in die Hand nimmt, ist in einer Viertelstunde ganz München gekehrt. Aber wenn es einer macht, dauert es Jahre oder Wochen, ich weiß nicht wie lang, ewig jedenfalls, können wir gar nicht ausrechnen. Aber wenn wirklich jeder mal den Besen in die Hand nehmen würde, wäre das schnell erledigt. Und so merkt ihr schon, Genau darum geht es eigentlich. Wichtig ist, dass wir uns alle auch als aktive Teile auch entdecken. Und wenn wir bei dem Dienst für den anderen sind und bei dem Bereich Diakonia, ist das auch so ein Gedanke. Und wenn auch für uns heute diese drei Prioritäten, die hier vorne stehen, Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit Gottes Wort und Gemeinschaft im Dienst, wenn sie uns von Bedeutung sind, dann wird sich Gemeinde auch verändern. Wir haben auch gute Chancen, so bin ich davon überzeugt, dass unsere Gemeinde dann auch weiter wächst, über unsere nächste Taufe und auch die danach, die nächste steht auch schon an, und dass wir auch lebendig bleiben. Jeder von uns kann dazu etwas beitragen, damit Gemeinde ein positives Erlebnis und auch ein Zuhause wird. Und das wünsche ich uns allen, damit wir ja in unserer Beziehung zueinander vorankommen, damit Gottes Wort immer im Mittelpunkt steht und wir auch bereit sind, einander zu dienen. Gottes Segen euch allen dabei. Amen. Ja, unser großer Gott, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du auf diese Erde gekommen bist. Herr Jesus, du hast hier gelebt und hast uns auch ein beispielhaftes Leben gegeben. Du hast ganz neue Impulse auch den Menschen mitgegeben, damals, aber auch uns heute. Denn deine Worte sind aufgeschrieben in der Bibel und wir sind dankbar, dass wir sie haben dürfen. Herr, wir wollen uns auch von dir immer wieder herausfordern lassen. Wir wollen uns auch von dir in Aufgaben auch stellen lassen. Mach uns doch auch dazu bereit. Hilf uns auch mit offenen Augen durch unser Leben zu gehen, damit wir sehen, wo andere Menschen vielleicht auch Not haben, wo sie auch unsere Hilfe auch brauchen. Herr, wir wollen dich einladen, dass du so in unserer Gemeinde auch wirkst. Wir wollen uns immer wieder von dir auch ansprechen lassen. Gib uns auch diese Impulse und schenk uns auch diese Offenheit für dich. Jetzt wollen wir dir auch Dankeschön sagen, dass wir heute wieder Sabbat feiern dürfen, dass wir einen Tag der Ruhe und Besinnung haben in all dem, was uns sonst jeden Tag auch beschäftigt. Schenk uns deinen Segen an diesem Tag, eine gute Gemeinschaft, heute noch hier im Hause, aber auch zu Hause. Begleite du uns und habe herzlich Dank dafür. Sei du mit allen Trauernden, sei mit denen, die ja mutlos geworden sind. Gib auch ihnen wieder Mut und Perspektive, gerade auch am Anfang eines Jahres. Und sei mit den Kranken, lass auch sie wieder Gesundheit erleben und habe Dank in Jesu Namen. Amen.